Ich darf Ihnen kurz den nächsten Vortragenden vorstellen. Herr Dr. Markus Batka ist habilitierter Historiker und er ist seit vielen Jahren Kurator am Jüdischen Museum in Wien und dort verantwortlich für die Konzeption und Durchführung dutzender Ausstellungen und er publiziert auch häufig zur jüdischen Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus, zu Exil und Kultur. Soweit, bitte um Ihren Vortrag.
Ja. Vielen herzlichen Dank zuerst für die Einladung zu diesem sehr interessanten Symposium, dann für die Anmoderation. Als zweites darf ich Sie gleich einmal darauf hinweisen, dass die Kollegin Caitlin Gura und ich zurzeit an einer Ausstellung arbeiten im Jüdischen Museum mit dem Titel Who Cares? Jüdische Antworten auf Leid und Not. Viele der Themen von hier werden Sie dort wieder begegnen. Es geht um jüdische Ärzte, um Spitäler. Es geht aber auch um die Psyche, um das Soziale, um den Holocaust, um die Religion. Ist dann von Februar bis September 2024 bei uns. Ja, zum Josef Karl Friedjung. Wer kein Grab auf dem Zentralfriedhof hat, der, entschuldigen Sie, im Zusammenhang mit der Ausstellung noch herzlichen Dank an Frau Professor Drummel für die schönen Leihgaben, die wir von Ihnen bekommen und auch für den Artikel vom Kollegen Tschech fürs Buch. Danke. Ja, wer kein Grab am Zentralfriedhof hat, der wird sehr schnell vergessen und ein Paradefall ist eben Josef Karl Friedjung, der zu Lebzeiten sehr berühmt war. Wir wissen eigentlich nicht einmal sein genaues Todesdatum, soll heißen, er ist 1946 gestorben. Es haben damals ein, zwei österreichische Zeitungen so zwei Zeiler gebracht. Da steht vom 25. März 1946 sei er in Tel Aviv gestorben. Ich habe im Zuge meiner Recherchen dann zwei Nachrufe entdeckt, dass er in Wirklichkeit am 20. Februar schon in Haifa gestorben ist. Das nur um zu zeigen, also ich muss noch mit Wikipedia und mit Wiener Geschichtswiki sprechen, dass sie das korrigieren. Wir wissen aber auch nicht, wo sein Grab liegt, das auch dazu gesagt. Wie kam ich auf ihn? Ja, ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, wo ich mich mit Vereinen der demokratischen Zivilgesellschaft auseinandergesetzt habe, mit der Liga für Menschenrechte, mit der österreichischen Friedensgesellschaft, aber auch mit der ethischen Gesellschaft oder dem sozialreformerischen Verein Bereitschaft. Und da war eben dieser Josef Friedjung immer im Hintergrund aktiv. Es gab bislang nur zwei kleinere Skizzen über ihn vom Helmut Gröger. Und ich habe jetzt also eine etwa 75 Seiten lange biografische Studie erstellt, die jetzt im Herbst publiziert wird in einem Sammelband im Salier Verlag. Habe dabei also einerseits Archive, aber auch sehr viel das Anno genutzt und bin auf sehr viele Events gekommen. Ja, ich beginne quasi das Feindbild Friedjung. Warum war er ein Feindbild? Er war Jude, Sozialdemokrat, Psychoanalytiker, Freimaurer, Sexualforscher, war ein wichtiger Politiker, ein Gemeinderat im Roten Wien, er war ein Intellektueller und er war ein Arzt. Letzteres ist jetzt natürlich kein Feindbild, aber in Verbindung mit Jude natürlich war es in der damaligen Zeit sehr wohl ein Feindbild. Kurz die Biografie, also er ist 1871 in Mähren geboren, man hat früh seine hohe Begabung erkannt. Er wurde schon im Alter von 10 Jahren nach Wien geschickt, hat dann das akademische Gymnasium mit Auszeichnung bestanden, hat ein Musikstudium begonnen, aber davon kann man nicht leben. Deswegen hat er dann auf Medizin umgesattelt, hat sein Doktorat gemacht, sich für die Kinderheilkunde, also die Pädiatrie entschieden, war dann noch kurz in Berlin. Ja, 1899 war ein wichtiges Jahr, da ist er einerseits aus der israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten und in die Sozialdemokratische Partei eingetreten. 1904 war er dann in der Poliklinik, im ersten öffentlichen Kinderkrankeninstitut beschäftigt und er tritt, weil wir hier von Netzwerken sprechen, er tritt in die Freimaurerloge Pionier ein und wechselt dann 1909 in die Grenzloge Sokrates. Das ist insofern interessant, als in der Sokrates auch der Alfred Adler gesessen ist, der allerdings nur wenige Jahre, der ist dann wieder ausgetreten. 1905 bezieht er eine Wohnung in der Ebendorfer Straße Nummer 6, ein idealer Standort zwischen dem Rathaus und der Universität Wien und natürlich der Gesellschaft der Ärzte hier. Er heiratet Johanna Neumann, die Tochter eines Komponisten, und er tritt eben ein weiteres Netzwerk der ethischen Gemeinschaft bei. Hier trifft er auf den Sozialpolitiker Julius Ofner oder auf Marianne Heinisch, den Volksbildner Wilhelm Börner, den Ethiker Wilhelm Jerusalem oder eben auch den sozialdemokratischen Arzt Hugo Klein, den Begründer des Bund für Mutterschutzes. bei dem Friedung auch maßgeblich dabei war. Das ist dann ganz interessant, in meinem Artikel konnte ich dann noch aufarbeiten, wie der dann im Austrofaschismus also übernommen wurde. Ja, man hat einfach die Leitung ausgetauscht, man hat den Mitarbeitern, man hat sie, wenn sie willig waren, hat man sie übernommen, wenn nicht, hat man sie in Pension geschickt. Aber dazu komme ich dann später noch. Ganz wichtig, 1909 wird er eben in die Wiener Psychoanalytische Vereinigung, damals noch Mittwochsgesellschaft, aufgenommen und bewegt sich damit quasi im engsten Umfeld von Sigmund Freud. Er war der einzige Kinderarzt damals in dieser Gruppe, wurde deswegen von Freud auch sehr geschätzt, weil er nämlich Menschen in dem Alter beforscht, in dem eben Neurosen entstehen und das, was also der Psychologe, der Psychoanalytiker später dann erforschen muss. Und interessant ist auch, dass er eigentlich der Gruppe der Adlerianer angehört hatte, aber dann beim Bruch Adlers mit Freud doch bei Freud geblieben ist. Im Ersten Weltkrieg war er dann Militärarzt. In der Zwischenkriegszeit hat er eben eine große Karriere auch als Politiker gemacht. Er war zuerst Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag. Dann nach der Abtrennung der Bundesländer quasi war er Gemeinderat in Wien, war auch im Wohlfahrtsausschuss und im Stadtschulrat tätig, war ab 1926 Leiter im Kinderambulatorium der Arbeiterkrankenversicherung. Ja, 1927 Lazarette im Arkadenhof, was man da auch in den Zeitungen findet, dass im Zuge des Justizpalastes Brandes haben eben Julius Tandler und Friedjung im Arkadenhof quasi ein Notlazarett eingerichtet für die vielen Verwundeten, die wurden mit requirierten Autos dorthin gebracht. Die Tore waren verschlossen, davor hat dann die Polizei Aufstellung genommen und hat, weil es da halt auch zu Wortwechseln kam, auch mal eine Salve in den Hof hineingeschossen und der Friedjung selber wurde auch quasi von einem Polizisten mit dem Erschießen bedroht, wenn er am nächsten Tag, wenn er sich nicht gleich vom Ort weg bewegt. Ja, in seiner Politik als Gemeinderat, er ist eingetreten für einen öffentlich finanzierten Kindergarten, für ein Schulmilchsystem, für das Recht auf Abtreibung, für die Schulreform, die Gleichberechtigung der Frauen, Aufklärung über Seuchen, Geschlechtskrankheiten, Ähnliches, natürlich auch für den Mieterschutz, weil er gesagt hat, weil wenn die Menschen nicht wohnen können, wenn sie obdachlos sind oder zusammengepfercht sind, dann das ist der ideale Nährboden für Krankheiten. Und er war natürlich auch das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass also quasi Ärzte von der Krankenkasse bezahlt werden. Damals hat man es wohl Verbeamtung von Ärzten genannt. Er war ein ganz maßgebliches Mitglied der Anti-Alkohol-Bewegung, also auf sozialdemokratischer Seite. Viele Dinge waren damals, weltanschaulich getrennt, gerade beim Alkohol, weil da habe ich auch einmal drüber geforscht, hat es ja die christliche und eben sozialdemokratische, aber auch die völkischen gegeben, die alle gegen Alkohol waren. Friedung hat sich ganz massiv und immer wieder also gegen Gewalt an Kindern ausgesprochen. Er sagt andererseits auch, da ja Freudianer ist, so ein Kind ist irgendwie ein Bündel von Trieben, die von Egoismus gesteuert werden. Und die Eltern haben ja sehr oft weder die Qualifikation noch die Zeit, sich um die Erziehung zu kümmern. Deswegen müsse man sich eben an die Profis von der Gemeinde Wien wenden, eben an die Pädagogen. Und aber eben Gewalt ist so ziemlich das Schlimmste, was man tun kann. Und er hat sich auch im Zuge von dieser gesellschaftspolitischen Konflikte immer wieder gegen einen Streik der Ärzte ausgesprochen, weil er gesagt hat, das dürfen wir Ärzte nicht. Weil wir sind zum Dienst an der Menschheit verpflichtet. Ja, es gibt da noch einige Meldungen über die Wahlen in der wirtschaftlichen Organisation der Ärzte, wie da wohl der damalige Vorläufer der Ärztekammer hieß. Ja, es gab damals wohl eine gewisse Klüngelwirtschaft und da finden Sie auch ein bisschen was dazu in meinem Artikel. Ja, neue Netzwerke, die er selber geschaffen hat. Wie gesagt, rechts sehen wir Julius Tandler. Friedung war einer der engsten Mitarbeiter von Tandler. Links unten, das ist der Viktor Hammerschlag, auch ein Freimaurer und auch ein enger Mitstreiter von ihm. Friedjung hat 1921 den Verein Sozialdemokratischer Ärzte gegründet. Er hatte zu seiner Hochzeit ungefähr 1000 Mitglieder, hat ab 1930, glaube ich, bis 34 die Zeitschrift Sozialärztliche Rundschau herausgegeben. Das Büro dürfte wohl in seiner Wohnung gewesen sein. Es gab dann auch ein Kaffeeklinik, wo man sich getroffen hat, eben für Diskussionen und Ähnliches. Was hat er gemacht? Es war eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen des Schutzbundes oder eben auch beim Arbeiter-Samariter-Bund. Die Männer und Frauen, also Ärzte und Ärztinnen, haben sich an den Kampagnen für Abtreibung und für den Ausbau der Sozialversicherung engagiert und es gab dann auch noch einen kleineren Zweigverein in der Steiermark mit etwa 200 Mitgliedern. Friedjung gilt auch als Begründer oder zumindest erster Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes. Der ist quasi 1926 im Zuge der Arbeiter-Olympiade, gab es im St. Leitenhof eine erste Großversammlung, wo eben auch die Pendants aus Deutschland und aus der Tschechischen Republik eingeladen wurden. Es haben sich viele Freiwillige gefunden. 1928 gab es dann eine erste große Katastrophenübung in Leins mit über 600 Teilnehmern. Und das wurde dann später mit dem Sanitätsdienst, also 1927 hat dann der ASKÖ einen eigenen Sanitätsdienst bekommen und die haben dann fusioniert. Wie gesagt, wichtig ist, also dass der Arbeiter-Samariter-Bund 1932, also auch vereinstechnisch vom Schutzbund getrennt wurde. Das ist insofern wichtig, weil Friedjunger dann später verhaftet wurde, aber da komme ich noch dazu. Ja, 1931, das Scheitern der Ärzte-Internationale, das findet sich auch in dieser Zeitschrift dokumentiert. Es gab natürlich die Idee, dass auch die sozialdemokratischen oder sozialistischen Ärzte sich zusammenschließen, wobei das damals die Österreicher, die Deutschen, die Tschechen und die Ungarn waren. Und es gab da eben eine große Konferenz in Karlsbad, nur leider der Zusammenschluss hat nicht funktioniert. Und das aus zwei Gründen, nämlich man wollte dort beschließen, dass natürlich Nona die Zentrale nach Berlin geht. Dann haben die Wiener aber gesagt, Moment, in Berlin sind sehr viele Kommunisten bei diesem Verein dabei und die haben uns attackiert und mit denen können wir nicht. Und das andere Problem war, dass die österreichische Gruppe alleine größer war als alle anderen Gruppen zusammen. Und die wollten sich da jetzt quasi nicht da also etwas befehlen lassen von anderer Stelle. Aber es ist dann doch noch gelungen, 1932 auch den Reichsverband sozialdemokratischer Ärzte Österreichs, also quasi eine österreichweite Institution aufzubauen. Ja, eine Großtat von Friedjung war sicherlich, dass er 1930 den Kongress der Weltliga für Sexualreform nach Wien gebracht hat. Sie sehen ihn da auf dem Foto links am Rande in der Mitte, Magnus Hirschfeld und einige andere der bedeutenden Wissenschaftler jener Zeit. Die österreichischen Mitglieder in dieser Weltliga kamen eben auch aus dem sozialdemokratischen Umfeld. Es waren eben Friedjung, Rudolf Goldscheid, Ludwig Ciavacchi, Sidonie Fürst, Herbert Steiner. Und ja, die Forderungen habe ich hier kurz, ich muss sie jetzt nicht alle vorlesen. Es ist immer ganz interessant, sich Forderungen von vor 100 Jahren ungefähr anzuschauen und dann selber zu beurteilen, was davon heute schon verwirklicht ist und was nicht. Kommen wir weiter zu den Reaktionen auf das NS-Regime. Friedjung hat sehr kämpferisch reagiert, sehr mutig. Er hat Artikel geschrieben, also in seiner Zeitschrift eben über die inhaftierten Ärzte in Deutschland eben 1933. Er hat dann zu einem Boykott deutscher Medikamente aufgefordert, ist dadurch allerdings Ziel heftiger Polemiken geworden und es wurde sogar ein Prozess geführt, weil es wurde ihm dann vorgeworfen, dass die Ersatzprodukte, die seien ja nicht erforscht oder nicht zugelassen und wenn er jetzt Medikamente aus Frankreich, wenn man das jetzt kaufen würde, dann wäre das im Endeffekt ja ein jüdisches Geschäft, also das, ja, also muss ich nicht weiter erklären, wie das damals gemeint war. Er hat auch sehr mutig eine Polemik gegen die NS-Rassentheorie in dieser Zeitschrift verfasst, das hat den Hintergrund, er schreibt das zu Beginn, es ist ihm zeitlebens die Zeitschrift Eugenik zugeschickt worden, die hat er abonniert und plötzlich wurde ihm unaufgefordert die Zeitschrift Volk und Rasse zugeschickt und hat eben daraufhin die Artikel darin eben kommentiert und eben andere eben wirklich wissenschaftliche Meinungen, gegenteilige Meinungen eben dann zitiert. Ja, der Austrofaschismus war natürlich eine besonders schwierige Zeit für ihn. Der Casus Belli hat hier quasi in diesem Raum stattgefunden. 1933 haben zwei Militärärzte hier einen Vortrag gehalten über den Gaskrieg und er hat im Endeffekt war die Empfehlung, so eine Art Volksgasmaske, quasi die ganze Bevölkerung soll jetzt mit Gasmasken ausgerüstet werden und Friedjung hat dann eben nachgefragt und die Ärzte mussten zugeben, also dass eigentlich ein Schutz gegen Gasangriffe, ein effektiver Schutz nicht möglich ist. Das Ganze hat dann aber, er hat dann noch in der Arbeiterzeitung darüber geschrieben und daraus hat sich eben der Fall entwickelt, dass ihm seine Venia Legendi aberkannt wurde. Ich danke ganz besonders Frau Kollegin Camilla Staudigl-Cechowitz, Sie haben das ganz wunderbar aufgearbeitet in Ihrem Buch. Wie gesagt, er hat dann dagegen, sie wurde ihm aberkannt, seit 1921 hat er ja regelmäßig an der Universität Wien seine Vorlesungen eben über Pädiatrie gehalten. Und er hat dann widersprochen, da seinen Einspruch erhoben, aber wie gesagt, da war dann eben nichts mehr zu machen. Er wurde im Februar 34, oder vielleicht noch kurz ergänzend, weil wir hier im Saal der Gesellschaft der Ärzte sind. Er hat sich entschuldigt beim damaligen Präsidenten der Gesellschaft der Ärzte für diesen Vorfall. Ich danke auch dem Kollegen Hlade und dem Kollegen Zeitelhofer, die hier das Archiv mir zugänglich gemacht haben. Und die Gesellschaft der Ärzte hat das akzeptiert, diese Entschuldigung, die Universität allerdings nicht. Und das ist bis heute nicht geklärt, dieser Fall. Also vielleicht kann man auch eine Initiative machen, um dem Herrn Friedjung eine späte Rehabilitierung zukommen zu lassen. Ja. Wie gesagt, er wurde dann im Februar 1934 kommentarlos verhaftet, natürlich mit den Spitzen der Sozialdemokratie. Wurde dann im Juni wieder freigelassen. Der Bund für Mutterschutz wurde aufgelöst. Das hat ihm sehr geschmerzt. Es gibt dann auch noch einige Briefe von Julius Tandler an Friedjung, die liegen in der Rathausbibliothek zwischen den Jahren 34 und 36. Leider fehlen die Gegenbriefe von Friedjung, aber da geht es auch am Rande darum. Ja, und dann, was Sie da unten sehen, diesen Autografen in der Gefangenenzelle im März 1934 geschrieben, das habe ich antiquarisch erworben, also ein Artikel von Friedjung eben aus dieser Zeit, und er hat auf seiner Visitenkarte eben den Landtagsabgeordneten und den Gemeinderat durchgestrichen. Es hat natürlich dadurch auch eine gewisse Verarmung stattgefunden, das lässt sich dadurch nachweisen, dass plötzlich seine Frau, die Johanna, in der Neuen Freien Presse so ganz kleine Anzeigen schaltet, dass sie Französisch Unterricht gibt und dass sie Sommergäste in Klosterneuburg in der Villa sucht und Ähnliches. Also sie hatten durchaus Existenzsorgen. Das Berufsverbot für jüdische Ärzte, das ich hier kurz noch ansprechen möchte, hat ihn wohl nicht betroffen, weil er zu alt war, aber das ist etwas, was wohl noch besser beforscht werden sollte, weil es damals von jüdischer Seite sehr viele Klagen gegeben hat. Es gab da den Verein jüdischer Ärzte zum Beispiel, dass in den Spitälern die jüdischen Ärzte nicht mehr automatisch nachgerückt werden, dass die Gemeinde Wien also quasi im Austrofaschismus jüdische Ärzte entlassen hat etc. Und diese Vereinigung jüdischer Ärzte hat dann schließlich auch empfohlen, den jüdischen Familien, bitte lasst eure Kinder nicht mehr Medizin studieren, weil sie werden brotlos sein, und wenn sie das tun, dann bitte nur, dann sollen sie nach Palästina gehen, weil alles andere macht keinen Sinn. Kommen wir zur letzten Folie. Ja, die Flucht aus Österreich. Wie gesagt, Friedjung war alles andere als ein Zionist, aber es war die einzige Chance. Hier natürlich haben ihm seine Netzwerke genutzt. Er hatte zwei Söhne. Der eine Sohn war der Bruno, der war Zionist, der ist bereits 1934 nach Palästina gegangen. Der andere Sohn Walter war Kommunist, der wurde von den Nazis gefangen genommen. Da hat Friedjung also noch sehr gekämpft darum. Da gibt es im Staatsarchiv einen Briefwechsel eben mit der Vermögensverwertungsstelle, wo er dann seinen Sohn doch noch irgendwie herausbekommt. Aber er wird ihn quasi in so einer Art Notverfahren wieder in die IKG aufgenommen, weil sonst hätte er quasi nicht in den Nutzen, also der Hilfsleistungen des Joint kommen können, sonst wäre er nicht quasi als Jude, hätte aus Österreich nach Palästina flüchten können. Er wurde davor delogiert, da sehen wir da unten noch einen Meldezettel, und in eine Sammel-, so eine Ausreisewohnung verbracht. Er kam nach Haifa eben dann mit einem deutschen Pass, das hat ihm dann dort noch große Probleme mit den britischen Behörden eingebracht, weil für die war er ein German Jew with unknown political background, und da hat ihm allerdings seine Freimaurer-Connection geholfen, weil es gab dort bereits den Isidor Schalitz, und den kannte er aus der Loge noch aus Wien, und der hat für ihn gebürgt bei den britischen Behörden, und so hat er dann doch noch seinen damaligen britischen Pass oder eben einen Pass für Palästina bekommen. Und das andere Netzwerk, das ihm genutzt hat, waren eben die Psychoanalytiker. Max Eitingon hatte ja das Psychoanalytische Institut in Berlin geleitet und konnte es 1933 relativ unbeschadet nach Palästina bringen und hat jetzt eben Fried Jung eingeladen. Also ohne diese Einladung wäre er dort auch nicht hingekommen. Was hat er gemacht? Er hat also, obwohl er wie gesagt niemals Zionist war, hat er sich auch dort sofort wieder in die Arbeit gestürzt, hat also Kibbutzim und andere landwirtschaftliche Kooperativen bereist, hat Studien gemacht über die psychischen und sozialen und auch sexuellen Zustände der jungen Menschen dort und hat eine große Verrohung eben festgestellt. Kein Wunder bei traumatisierten Menschen, die flüchten mussten. Und ja, wie gesagt, er gilt als Pionier der Psychoanalyse in Israel. Er ist unmittelbar nach seiner Frau gestorben. Das ist leider das einzige Foto, das ich von ihr gefunden habe, wie gesagt, im Jahr 1946 in Israel. Und ja, abschließend darf ich mich noch für die Diskussion hier am Schluss entschuldigen, weil ich möchte um 18:30 dann noch zu der Veranstaltung der Kultusgemeinde auf dem Ballhausplatz gehen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Gibt es Fragen? Im Chat haben wir bisher keine Fragen oder hier im Publikum?
Ich meine, als ganz schnelle Rückfrage, Ergänzung könnte man noch ersuchen. Er war ja Abonnent der Eugenik, also er war ja auch eugenisch interessiert. Viele der Punkte, die du erwähnt hast, deuten ja darauf hin. Vielleicht könntest du dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
Ja, wie gesagt, in diesem Programm der Gesellschaft für Sexualreform steht ja irgendwie eugenische Betreuung bei der Fortpflanzung. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass man vor Erbkrankheiten warnt. Der Julius Tandler hat ja auch seine Eheberatungsstellen eingerichtet, die in diese Richtung gegangen sind, weil es ja nach dem Krieg auch sehr viele Kriegsgeschädigte gegeben hat. Und ja, das ist etwas, aber das hat ja der Peter Schwarz in seinem Buch über Julius Tandler, glaube ich, auch sehr gut herausgearbeitet. Man muss unterscheiden also zwischen der Eugenik oder auch der Menschenökonomie, die jetzt aber heißen soll, dass der Mensch im Zentrum der Ökonomie steht und nicht an der Peripherie, und also der wirklichen harten Rassenlehre, wie sie eben die deutschnationalen, die völkischen Kreise betrieben haben. Also das ist aus heutiger Sicht nicht immer leicht zu trennen, aber das muss man einfach, weil das ganz unterschiedliche Ansätze waren.